Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Diesmal wieder live aus dem schönen Lüneburg, aber nicht aus einem Podcaststudio, oder Roman?
Hi Almut, nee, tatsächlich nicht aus einem Podcaststudio, sondern einfach, ich wollte schon fast sagen von der Couch, aber
nicht ganz.
In der Sichtweite zur Couch auf jeden Fall und in der Sichtweite zu unserer treuesten Lieblingsmithörerin.
Nein, unserem treuesten Lieblings-Live-Gast.
Oder so, ja. Ja, alles.
Alles.
Im Zweifel.
Kleine Maus ist wieder am Start.
Falls man sie hört.
Heute nimmt sie auf jeden Fall deine Wohnung auseinander.
Ja, genau. In dem Fall nimmt sie mal die Wohnung auseinander. Und es ist ein Wunder, dass ihr oder dass wir beide schon wieder hier sind eigentlich, weil wir haben uns ja schon am Dienstagabend gesehen in Nürnberg beim 5-1 der DFB-Frauen.
Im Max-Morlock-Stadion.
War ein schönes Spiel. Der Bundestrainer war nicht so richtig zufrieden. Hat irgendwie gesagt, ja, nee, also Leistungsgrenze haben wir nicht erreicht, größtenteils. Finde ich schon ein starkes Stück, aber am Ende ja ein Gegentor, das erste auch bekommen in der Quali. Aber war nett. Ich glaube, du warst mit ein kompletter Mann- und Frau-Stärke quasi da. Ne?
Ja, ich hatte die Vera Borken mit und habe deswegen zwischendurch mal ein paar Minuten effektiv gucken können. Und ansonsten hatte ich auch mal ein bisschen Ablenkung. Das war aber in Ordnung. Die Kinder wollten auch unbedingt mit und mal wieder ins Fußballstadion. Und wenn das Kinder in dem Alter wollen, dann muss man ihnen das auch mal stattgeben.
Unbedingt. Aber das ist nicht die Anekdote, die du uns erzählen willst. Wahrscheinlich nicht.
Nee, tatsächlich nicht. Also außer du möchtest darüber noch sprechen. Aber
nö, das reicht jetzt erstmal. Wir wollen noch mehr wissen aus
meinem
Leben.
Ja, genau. Eine Anekdote. Das war bei der Jugendnationalmannschaft tatsächlich. Und wir hatten immer mal wieder, das kam auch schon mal in den Anekdoten vor, abends so eine Stabilisations- und Mobilisationseinheit beziehungsweise Überprüfung. Und das war da auch mal wieder der Fall. Und da hat dann der Athletiktrainer eine Sache vorgemacht, wo schon jeder vorher dachte, oh Gott, Hauptsache sie wählen jetzt nicht mich aus, dass ich das vormachen muss, weil es, glaube ich, nicht so perfekt aussehen könnte. Da ging es darum, dass man auf einem Bein steht, auf einem Wackelbrett die Augen zumachen soll und dann geht der Athletiktrainer um einen herum und stupst einen an unterschiedlichen Stellen des Körpers an und man soll die Balance halten. Und das mit geschlossenen Augen ist nicht so einfach. Kann ja sonst jeder mal zu Hause ausprobieren. Und tatsächlich hat dann diese Person, der Athletiktrainer, der auch nicht so oft dabei war, hat dann die perfekte Spielerin dafür ausgewählt, wo man dachte, cool, wenn er denkt, dass wir das alle so gut können wie sie, haben wir einen Jackpot, weil dann müssen wir das nie wieder machen. Und diese Person war damals Marie-Louise Bargehorn.
Ah, der Name, da klingelt was.
Da klingelt was. Jetzt heißt sie mittlerweile Marie-Louise Ether. Und sie war immer schon damals eine, die vorbildlich gearbeitet hat, die absolut akribisch war. Und wenn ihr jemand gesagt hat, das musst du können, dann hat sie das so lange probiert, bis sie es konnte. Und sie war diejenige, die dann auch genau in diesen Balanceübungen, der konnte niemand das Wasser reichen. Ich fand das immer so beeindruckend. Und sie wirkte dann dabei, wenn sie das geübt hat und vorgemacht hat, nicht als ob sie Applaus haben will oder als ob sie Streber sein möchte, sondern einfach nur so, ja, mir macht das Spaß, ich mache das gerne, ich zeige euch das und wer Hilfe haben will, ja, das mache ich. Also sie ist einfach so, hat damals schon ein sehr souveränes Auftreten gehabt.
Sportturnerin, ohne den anderen schlechtes Gewissen zu machen.
Ja, und
sozusagen,
das, ja. Und das ist ja eigentlich die beste Eigenschaft, vor allem wenn man dann auch noch anderen irgendwie Hilfestellung anbietet und so eine Bodenständigkeit und auch eine, ich würde sagen, eine liebevoll schnippische Art hat, denn sie konnte auch immer gut einen Spruch vertragen, aber auch immer selber einen Spruch machen. Und ja, warum reden wir über sie? Kannst du dir wahrscheinlich auch vorstellen.
Ja, also das war mir relativ schnell klar. Es war mir eigentlich auch schon am Sonntag klar, Sonntag früh, als ich, oder beziehungsweise am späten Samstagabend, Nacht irgendwie, habe ich, glaube ich, eine Nachricht von dir bekommen und hatte es auch schon gelesen. Marie-Louise Ether, wie sie jetzt ja dann heißt, als neue Cheftrainerin bei Union vorgestellt. Und ich habe auch nur drauf gewartet, bis der Tag ist, an dem wir aufnehmen, weil es muss ja auch das Thema sein, weil sonst hätte ich dich sowieso dazu gefragt. Und 5 Minuten, 10 Minuten des Podcasts hätten wir darauf eh verwendet, egal was du hier mitgebracht hättest.
Das ist richtig, denn ich habe mir aber auch überlegt, was könnte man denn dazu als These nehmen?
Genau, das hätte mich jetzt auch mal interessiert.
Und für mich ist eigentlich die These, wenn eine Frau in die Männerbundesliga kommt, in eine Position, die noch nie von einer Frau besetzt wurde, dann denke ich, dass eine Frau gleichzeitig gewinnen und auch verlieren kann, beziehungsweise sogar muss. Man kann nicht nur eins.
Ja, das musst du natürlich erläutern. Erstmal die These nochmal, weil ich, also klar, viel zu gewinnen gibt's. Wir können auch gleich nochmal drüber sprechen, was eigentlich mit ihrer Zukunft ist, was Horst Held dazu gesagt hat und so weiter. Aber wo sie verlieren, ja, sie, klar, es kann auch gleich am Anfang nicht klappen, aber sie hat ja auch einen gewissen Welpenschutz sozusagen, wenn du das so willst, wenn das sozusagen die Geburtsstunde der, sogar in den Top 5 liegen, ja, die Geburtsstunde einer Frau auf einer Cheftrainerin dann Position in der Männerwelt ist, dann sollte man zumindest auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht so ein etwas vorsichtiger sein bei Kritik. Es sei denn, du sagst jetzt, das darf man auf gar keinen Fall, weil wir müssen es von Anfang an vergleichen. Wobei man sagen muss, mit Frau Wittmann in Ingolstadt gibt es ja auch schon eine Erfahrung an relativ prominenter Stelle.
Definitiv, das ist auch gut, dass es die schon gibt, aber genau darauf zielt es auch ab mit dem Gewinnen und Verlieren, weil auf der einen Seite gewinnt man, dass man vielleicht etwas mehr Welpenschutz hat, auf der anderen Seite verliert man aber auch, dass man nicht komplett objektiv betrachtet wird. Also es ist gar nicht möglich, dass man über sie so urteilt wie über einen männlichen Kollegen, der schon ein paar Mal da gewesen ist, weil immer wenn man es versucht, wird man auf einen Punkt stoßen, wo man sagt, oh, da muss ich vielleicht irgendwie vorsichtig sein. Oder bin ich jetzt doch zu kritisch?
Jetzt. Oder als allgemein, Berichterstatter aus jedem, oder Experte? Oder?
Aus jedem Blickwinkel. Zum einen ne, vielleicht auch aus journalistischer Sicht, zweitens vielleicht aus Fansicht. Die einzigen, die da eventuell schon ohne Gewinnen und Verlieren urteilen, sind vielleicht die Leute bei Union Berlin selbst, weil sie sie schon erlebt haben in der U19, weil sie auch schon im Co-Trainerposten erlebt haben. Aber alle, die jetzt von außen drauf gucken, werden sich dabei erwischen, dass sie das irgendwie nicht genauso tun wie bei einem Mann. Und das kann positiv als auch negativ sein. Und irgendwie auch gleichzeitig.
Mein Ansatzpunkt an der Stelle ist, weil du gerade gesagt hast, Union Berlin, die wissen, wie sie arbeiten. Stimmt, das hat Horst Held, der mit Christian Arbeit ja Kommunikationschef eine PK gegeben hat. Ich glaube, Montag war es. Ja, auch gesagt, wir kennen sie, wir wissen es, wir sind überzeugt von ihr. Wir wissen, wie sie gearbeitet hat. Der hat ja auch mit dem Linus Güter, dem jetzt zweitjüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte mit 16 Jahren, 3 Tagen, ja auch einen in der U19 gehabt, der jetzt quasi ja fast zeitgleich mit ihr jetzt auch oben angekommen ist. Also auch da gibt es ja Anknüpfungspunkte. Zeigt ja auch, wie gut sie mit dem gearbeitet hat. Der kam letztes Jahr aus Cottbus nach Union. Teilweise gab es da sogar auch von Cottbuser Seite Schwierigkeiten bei diesem ganzen Wechsel. Also war nicht ganz so einfach. Und Linus Güter kam und hat relativ schnell auch bei der U19, auch in der DFB U19 dann gute Leistung gebracht und ist jetzt so ein Spieler, wo man sagen kann, okay, der kommt jetzt dazu, kennt sie schon. Ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sie gearbeitet hat, dass sie nämlich einen innerhalb von 9 oder 10 Monaten schon in die erste Mannschaft mitgebracht hat. Natürlich, weil er Talent hat, auch weil sie es gut gemacht hat. Und dann finde ich aber gleichzeitig, das ist zwar mutig, ich mag das Wort eigentlich nicht, weil warum soll es mutig sein und schon gar nicht unter diesem, ich nenne es immer noch Vorbehalt, naja, wir können ja noch absteigen. Das finde ich so ein bisschen Quatsch, weil Union wird nicht mehr absteigen. Da sind 3, 4 Vereine darunter, oberhalb des Strichs noch. Dann müssten Vereine wie Wolfsburg, wie St. Pauli, auch wie Werder und Köln erstmal noch 2, 3 Spiele gewinnen, um überhaupt Union
und
zu überholen.
Und Union müsste auch gar keinen Punkt mehr holen.
Genau, die müssten eben. So, das heißt, dieser, ich nenne es mal diesen Schutzbereich, den sie da so aufgebaut haben von wegen, oder dieses Narrativ selber in zu setzen, zu sagen, wir sind mutig an einer ganz mutigen Stelle der Saison und so. Das finde ich, das hätte es gar nicht gebraucht. Ich wäre mal gespannt gewesen, ob sie das auch gemacht hätten, wenn sie jetzt
in der gleichen Situation wie der VfL Wolfsburg sind.
Ja, genau, hätten sie, das soll gar nichts über sie aussagen. Ich will nur sagen, da siehst du schon, es gibt Nebenkriegsschauplätze, Themen, die mit ihr gar nichts zu tun haben. Und dann bin ich wieder bei deinem Punkt, okay, ja, da kann der Club natürlich jetzt gar nichts verlieren, aber wenn dann nur sie, weil dann fängt man wieder an, über Dinge zu diskutieren, die mit dem Sportlichen oder mit ihrer Fähigkeit gar nichts zu tun haben. Da ist der Club, da ist Union Berlin auch nicht ganz unbeteiligt dran, sozusagen, indem sie dieses Narrativ jetzt so gesetzt haben, wie sie es gesetzt haben, finde ich.
Ja, definitiv. Und dann gibt es ja auch noch den Blickwinkel, dass man sagt, sie hat nur 5 Spiele. Also die Saison ist nicht länger. Und man hat jetzt auch schon in dieser Saison gesehen, Beispiel Daniel Thun, da hat es auch ein paar Spiele gedauert, bis sich überhaupt Erfolg eingestellt hat. Und das ist ja auch nicht einfach. Sie ist jetzt auch nicht in der Länderspielpause reingekommen, wo man sagte, oh, sie hat jetzt hier 10, 12, 14 Tage Vorbereitung, sondern es ist eine ganz normale Woche. Sie rutscht da jetzt rein. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass die Drucksituation nicht so ist, wie sie gerade beschrieben bei anderen Vereinen ist. Aber ja, Positives und Negatives. Denn es waren ja alleine beim ersten Training, glaube 40 Journalisten akkreditiert, wie vorher noch nie bei Union Berlin.
Ja, das letzte Mal, als sie in der Weltöffentlichkeit waren, war, als sie Co-Trainerin wurde von Herrn Grote, glaube ich, hieß er. Oder mit,
nee, der, ja, mit Herrn Grote. Mit Grote Herrn, war ja auch Co-Trainer.
Ja, ja, genau. So, und dann war sie ja noch bei Bielica, glaube ich, hieß er. Genau. Das war auch eine absurde, kurze und absurde Ära da irgendwie, Episode. Ich sage immer so, wenn wir jetzt auf den Frankfurter Trainer gucken, so ein bisschen Riera Light, fand ich. Der hatte auch irrlichternde und seltsame Auftritte in der Öffentlichkeit und komische Spielphilosophie und so weiter. Da war sie schon mal in der Fußballwelt-Öffentlichkeit. Jetzt ist sie es halt nochmal und nochmal präsenter. Und wie gesagt, also das, was ich eben gesagt habe, hat nichts mit ihr zu tun. Also ich persönlich, nach allem, was ich gelesen habe, gehört habe aus dem Umfeld Union, mit dir habe ich auch schon mal ein paar Sätze gesprochen, du hast jetzt nochmal was gesagt, vom ganzen Typus her, würde ich ihr auch Union Berlin oder Wolfsburg oder Köln jetzt zutrauen, unter dem Druck, aber unter diesem massiven Druck, glaube ich, hätte es diesen Schritt nicht gegeben. Und das heißt ja, wir sind noch lange nicht so weit, obwohl jetzt ein echt super positives Beispiel sich einstellt, dass sie jetzt diesen Cheftrainerinnenposten hat bei einem Fußball-Bundesligisten und dass Deutschland da den Weg sozusagen bereitet. Das heißt aber längst noch nicht, dass alles gut ist. So, das ist klar.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch wieder die Frage, erstens ein gutes Zeichen für die Zukunft, aber was macht dieses Zeichen erst? Das können wir dann 5 Spieltage später auswerten, ob es mehr die Tür öffnet für andere Frauen oder mehr die Tür schließt.
Aber was müsste passieren, dass die Tür schließt? Also selbst wenn sie jetzt 5 Spiele verliert und sie nicht absteigt und dann war Vertrag, können wir gleich nochmal drüber sprechen, ja zu den Frauen wechselt und da hat Union ja wirklich über Jahre relativ leise, fand ich jetzt, diesen Frauenbereich auf- und ausgebaut.
Also für den Frauenbereich würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt leise, aber es ist...
Okay, aber sie haben das jetzt nicht an die ganz große Glocke ständig gehängt, dass sie da in dem Bereich jetzt Schritt machen.
Sie haben immer wieder Rekorde gebrochen und aufgestellt, ne, von Zuschauern zum Beispiel in der zweiten Liga der Frauen, in der ersten Liga immer wir, eine gute Erfolg Zuschauersituation, hatte, genau. Und man hat natürlich dann auch ihr Commitment schon gelesen gehabt, dass sie unterhalb der ersten Liga schon direkt gesagt haben, wir wollen alle Spielerinnen zu Profis machen. Aber es ist nicht so durch die Medien geschossen, wie es vielleicht hätte sein können.
Ja, gab's eben ganz andere Beispiele. Also Zusammenschluss, erste FFC und andere Frankfurt beispielsweise, den Unterschied, was für ein Riesenstand oder so über Jahrzehnte war. Aber da zum Beispiel war dann ein klares Commitment von einem Fußballmännerclub, der gesagt hat, wir machen jetzt den Schritt und, ne, so ein bisschen nicht vergleichbar, glaube ich, was Union gemacht hat. An Kommunikation hätte man wahrscheinlich da in der alten Försterei sogar noch 2 Stunden aufpacken können, wenn man gewollt hätte.
Auch da ist ja dann die Frage, ob Union Berlin nicht auch Angst hatte, dass vielleicht dann nochmal mehr in der Vergangenheit gewühlt wird, wo es vielleicht das Commitment noch nicht gab und warum es jetzt dann das gab. Und es gab ja dann auch diese Stimmen dazu, ja, es ist ja nur das Commitment bekommen, weil es plötzlich das Geld von der Champions League gab bei den Männern, das Unerwartbare oder Ungeplante. Aber auf der anderen Seite hätte man ja auch positiv rausstellen können, jetzt haben wir das Geld und wo stecken wir es rein, dann in die Frauen, was ja auch als Invest zu sehen ist. Aber das ist ja heute gar nicht das Thema.
Das ist nicht das Thema, aber das bedeutet, aber das hat ja auch was damit zu tun, weil Richtig. Wenn sie jetzt, also die spielen jetzt gegen Wolfsburg. So, nur ein Beispiel. Das ist der Hacking, ja, der nicht so richtig King ist mehr beim VfL. Also ich glaube, da hätte man jetzt auch wahrscheinlich Carlo Ancelotti und Jupp Heynckes hinstellen können. Die hätten die Pappnasen auch nicht mehr gerettet, um das jetzt mal ehrlich zu sagen.
Hätten wir vielleicht doch einen Felix Magath gebraucht, der ihn richtig schön die Medizinbälle in die Hände drückt.
Selbst der als Athletiktrainer noch dazu hätte nicht. Ich glaube, da sind strukturell so viele Dinge, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber jetzt ist eigentlich ein schöner Einstieg. Du spielst zu Hause, du hast einen Club, der wirklich mit dem Rücken zur Wand steht, seit der Niederlage zu Hause gegen Frankfurt erst recht und nach dem Auftritt, der blutleer war. Das heißt, du hast als Union und als Marie-Louise, da ist nichts zu verlieren.
Ja, wenn du das Spiel gewinnst, dann hast du eigentlich deine Aufgabe.
Ist dann erledigt.
Schon erfüllt.
Haken dran. Knickenlochen abheften. Aber dann ist es eben spannend zu sehen, lass sie mal vielleicht an der Auswärts, ich weiß nicht, wer dann kommt, kann ich aber kurz mal drauf.
RB Leipzig.
Ja, okay. Da passiert halt nichts und dann spielst du nochmal zu Hause gegen Köln.
Das heißt, du hast jetzt zweite Möglichkeit, dich zu profilieren.
Du hast eigentlich 2 Heimspiele, wo du sagst, wenn du 4 bis 6 Punkte holst, bist du total im Soll und wie das dann am Ende aussieht, ob das ein 1-0 ist oder 5-0 oder ein 4-1, ist dann egal. Wenn du dann 4 bis 6 Punkte da holst, dann ist ja eigentlich. Und wenn du dann noch einen Trend siehst, so über 3, 4, 5 Wochen, die hat sie ja dann doch noch, dann sagst du am Ende, ja, wie, und jetzt soll sie zu den auch ambitionierten, aber zu den Frauen wieder wechseln, raus aus diesem großen Glanzlicht, aus diesem, ne, aus dem Brennglas wieder raus, so ein bisschen in den.
Aber das war ja auch ganz amüsant, was Horst Held dann dazu gesagt hat. Am Anfang hörte man eher in der Kommunikation raus, nee, sie ist ja dann Trainerin ab Sommer bei den Frauen, und dann plötzlich gab es dann doch nochmal so einen Satz mit, wir werden dann mal gucken und uns ein Bild machen und dann abschließend entscheiden, wo man sagte, ah, da ist vielleicht doch noch ein Hintertürchen, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt, dass sie über den Sommer hinaus bei den Männern bleibt.
Welche Fügungen müssen sich einstellen, dass dieser Vertrag dann nicht erfüllt wird oder dass sie nicht bei den Frauen startet? Woran misst man das am Ende? Also erfolgreich würde ich sagen, 6 bis 9 Punkte holen. Wie gesagt, diese 2 Heimspiele gewinnen vielleicht nochmal. Das allerletzte Heimspiel am 34. Spieltag ist natürlich auch nett. Dann nochmal zum Abschluss, ich glaube, Augsburg
so, zu Hause.
Das
ja.
Heißt, du hast eigentlich 9, also fairerweise musst du sagen, du hast eigentlich 9 Punkte, sagen wir mal irgendwas zwischen 7 und 9 Punkte eventuell, wo du sagen musst, die holst du mit hoher Wahrscheinlichkeit vor heimischem Publikum, was dann auswärts passiert, gerade Leipzig, ne, da erwartet keiner was, und auch
Mainz ist auch gerade gut drauf.
Und in Mainz, genau, da kommt Urs Fischer wieder, dann hast du noch so eine schöne, also so eine Randgeschichte, die du nochmal erzählen kannst. Der Urs, oder kommt nicht wieder, sondern empfängt seinen Herzensclub von früher. Ich finde, sie kann gewinnen, ein bisschen was, kann nicht so wahnsinnig viel verlieren. Wenn man jetzt davon ausgeht, das wäre jetzt Markus Ether, dann hätte der in dieser Situation nichts zu verlieren.
Debütantin als Cheftrainer in der ersten Liga in dem Sinne, weil sie ist ja auch bis jetzt nur U19-Cheftrainerin gewesen. Zwar Co-Trainerin, interimsweise mal in der ersten Liga, aber sie ist ja in der ersten Liga, egal ob Männer oder Frauen, als Chefin komplett neu.
Ich finde eher, verlieren kann Union Berlin dann in dem Sinne was, erstmal dieses Narrativ zu setzen, so zu tun, als wäre das jetzt quasi für den Club überragend, anstatt einfach mal drauf zu gucken, wie toll das für den Gesamtfußball ist, für die Entwicklung von Frauen im Fußball und so weiter. Und dann können sie natürlich verlieren, weil wenn sie jetzt wirklich diese 9 Punkte holt, alle Heimspiele gewinnt, relativ souverän, vielleicht in Mainz einen Punkt entführt und geht dann irgendwie auf Tabellenplatz 9 mit irgendwie 40 Punkten, 42 Punkten aus der Saison, überholt vielleicht Mainz noch, keine Ahnung. Dann kannst du sie ja gar nicht mehr wieder nicht zurückschicken, sondern weiterschicken an die Frauen. Das wäre ja Irrsinn.
Ja, aber dann bist du ja auch noch bei einem ganz anderen Problem. Du hast jetzt für die Frauenmannschaft eine Trainerin verpflichtet, auf die sich vielleicht alle schon freuen, und sie, die ja auch schon Individualtrainerin ist bei den Frauen, also neben ihrer U19-Tätigkeit. Und wenn da die Personalie dann wegbricht, dann bist du bei den Frauen auf der Trainerinnenposition wieder am Suchen, und das plötzlich und ad hoc, was ja auch Unruhe bringt. Also eigentlich ist ja die Ausgangslage so, dass auf jeden Fall eine Trainersuche stattfindet. Es ist nur die Frage, in welcher Kategorie du suchst. Weil du wirst ja nicht, da sind wir ja uns ja auch, denke ich mal, einig, wenn du einen Cheftrainer, Trainerin für die Männerbundesliga suchst, wirst du anders suchen als für die Frauen,
das ist
erste Liga.
Das ist klar, da musst du.
Aber ja. Warum eigentlich? Weil die.
Der Markt sieht anders aus.
Weil das Gehalt ein anderes ist.
Ja, auch da, genau, ökonomisch.
Und das ist auch noch eine Frage, die ich mir stelle. Wenn die jetzt einen Vertrag hat, erstens für die U19, die Marie-Louise Ether, und dann auch einen neuen Vertrag für die Frauen-Bundesliga haben, hat sie dann jetzt einen angepassten Vertrag für die Männer-Bundesliga und hat sie dann auch das gleiche Gehalt, was vielleicht ein Interimstrainer bei den Männern sonst bekommt?
Wir haben Horst Held gleich anrufen, kurz.
Also das würde ich eigentlich wirklich gerne mal wissen, ob sie dann auch von ihrem Gehalt, wenn sie dann von den Männern zurückgeht, zu den Frauen wieder zurückgestuft wird.
Ja, davon gehe ich stark aus, dass das ja quasi eine Stelle, so eine Sollstelle sozusagen ist, die ja natürlich anders vergütet wird. Keine Ahnung, wie das jetzt geregelt ist. Das ist eine sehr gute Frage. Wir müssen Horst Held anrufen jetzt, oder? Oder sie selber. Sie wird es uns vielleicht sagen.
Dann darf ich da wahrscheinlich nicht offiziell drüber sprechen.
Wie viele Nationalmannschafts-U-Spiele ihr zusammen gemacht habt, aber einige, würde ich sagen.
Einige von der U15 bis zur U20.
Tabea Kerner war mit dabei, ne? Und noch viele andere mehr, aber.
Ja, da sind wir nämlich auch bei einem Jahrgang, der sehr präsent ist. Der 91er. Tabea Kemme ist präsent, Alex Popp ist präsent, Turit Knag, das sind alle aus dem 91er-Jahrgang von der Nationalmannschaft damals.
Jetzt hast du dich selber unterschlagen.
Ja,
und
ich bin auch noch ein bisschen
Podcast
dabei.
Abgewertet. Jetzt haben wir 20 Minuten gesprochen. Ich finde, deine These stimmt nicht. Du hast nämlich gesagt, als Frau, ergo als Marie-Louise Ether jetzt, kann man sowohl gewinnen als auch verlieren. Ich finde, es stimmt nicht. finde, man kann nur gewinnen. Also sie als Person und auch für das sie gerade steht, für dieses große Ganze, was man ja dann im Blick haben muss, nämlich der Einfluss von fähigen Frauen an wichtigen Positionen im Männerfußball. Das haben wir gerade eben im Vorgespräch über Tatjana Henny gesprochen, die ja bei RB Leipzig CEO ist. Interessanterweise gab es Debatten auch über, welche Rolle eigentlich Katja Kraus gerade noch spielt, weil in mehreren Artikeln habe ich gelesen, sie sei immer noch die einflussreichste Frau im Männerfußball. Kennst du ja auch, also keine Ahnung, ob man das so sagen kann.
Auf jeden Fall die beste Vernetzte.
Das habe ich auch sofort gesagt. Aber gesagt, selbst wenn sie viel, sie war dort und dort und sie war dort und dort, aber Aufsichtsrat Adidas, Aufsichtsrat HSV und so weiter. Also
da kommt nee, Vorstand HSV sogar.
Vorstand HSV, Aufsichtsrat Adidas, ja. So rum, exakt. Da brauche ich eigentlich gar nicht mehr weiterreden, aber das sind so Namen, wo du sagst, okay, da ist sie jetzt nicht die allererste, aber auf diesem Posten halt. Und da, finde ich, hat sie eigentlich nichts zu verlieren.
Also ich finde schon, dass sie was zu verlieren hat, weil natürlich nicht alle so offen, wie wir darauf gucken, sondern halt natürlich auch viele genau diesen Blick haben von wegen, boah, was hat jetzt die Frau da verloren und so weiter. Und wenn jetzt genau das eintreten sollte, der Worst Case, sagen wir mal sogar, weiß der auch nicht, was die Mannschaft macht, die Mannschaft weiß, sie ist auch gerettet. Wenn die jetzt auch noch sagen, wir wollen sie gar nicht und spielen irgendwie gegen sie, also utopisch, ist nur eine minimale Chance davon.
Utopisch weiß ich nicht, aber unwahrscheinlich.
Zumindest. Unwahrscheinlich, so. Und du hättest dann 5 Spiele, die du jeweils mit 3-5-0 verlierst, dann würde jeder danach sagen, ja, das ist ja auch klar, man hätte das ja vielleicht auch nicht machen sollen. Und eine Frau ist dann ist nämlich die Tür wieder nochmal mehr zu, wird nicht mehr kommen in den nächsten Jahren.
Wenn hat dann sozusagen das Konstrukt sowas zu verlieren, weniger sie. Sie hat ja das doppelte Netz und doppelten Boden, sagen, ja, gehe ich halt.
Sie hat eine Jobgarantie.
Genau, sie für so. Das wird aber nichts an ihrer Motivation ändern und sollte auch keine Rolle spielen. Und die Spieler halte ich auch für ausgeschlossen. Und ganz im Gegenteil, mein erster Eindruck nach den Bildern, die unsere Kollegen der Matz, Märkische Allgemeine da, die bei Union regelmäßig da sind, hat ein Kollege eine Reportage gemacht, war einen Tag da, hat Bilder geliefert. Man sieht diesen Zug, den du in der Anekdote erzählt hast, den sie bei sich selber hatte, sehr schnell auch bei den Jungs da, die da auf dem Feld rumlaufen. Und ich finde das eine hervorragende Idee. Und weil wir über Linus Güter gesprochen haben, mit ihm habe ich mich länger beschäftigt, verfolgt es auch schon länger, bin dran am Umfeld und die haben gesagt, ja, die macht einfach bei der U19 einen überragenden Job. Auch wenn das klar, wenn du nur auf die Ergebnisse guckst, aber da musst du auch mal gucken, welche Möglichkeiten hast du im Vergleich zu anderen. Aber da hat sie einfach einen überragenden Job gemacht und ich finde das Beispiel Linus Güter dann eben so ideal, weil man sagt, die hat in den ersten, ja, sagen wir mal 9 Monaten schon einen in den Profibereich gebracht, einen 16-Jährigen. Wenn sie ungefähr so mit den Jüngeren und auch mit den Erfahreneren, die sie sich ranholen kann, umgeht, dann kann sie in den letzten 5 Spielen nicht so viel verkehrt machen. Und wie gesagt, ich wollte mit dem...
Und wie hat ein Kicker-Reporter als Kommentar geliefert, an Lautstärke mangelt es ihr schon mal nicht.
Ja gut, das musst du sagen, ob sie an der Kabine und auf dem Trainingsplatz sowieso schon immer die Laute
hat. Nein, aber da ist es halt auch schon wieder das, ne? Du willst ja nicht mit den Männern vergleichen, aber irgendwie machst du es ja doch und sagst, oh, guck mal, die Frau, die kann auch laut sein. Aber ja, nein, ihr mangelt es definitiv nicht an Lautstärke, auch nicht an Entschlossenheit. Aber das wird auch immer dieses sein, egal was sie macht, sie wird halt erstmal zum einen mit Baumgart und dann aber auch mit vielen anderen männlichen Trainern verglichen werden. Was gut ist oder was schlecht ist, deswegen gewinnen und verlieren, wo ich dann nochmal wieder drauf komme. Ich denke auch, wenn sie schon diesen Respekt hat von den U19-Jungs und wir wissen selber, in einem Alter von 17 oder 16, 17, 18, 19, in diesem Testosteron-umstürzenden Phase,
Becken, Profifußball.
Wenn du dir da die Anerkennung holst, dann schaffst du es normalerweise auch bei etwas gestandeneren Männern, weil du dann mit Qualität überzeugst.
Man kann sozusagen davon sprechen, das ist jetzt der Beta-Test.
Eieiei.
Kann man doch so sagen, ne?
Ja. Der Beta-Alpha, was auch immer Test.
Beta, Marie-Louise, Beta. Ja, in diesem Sinne, haben wir natürlich jetzt, also finde ich von einer anderen Perspektive raus, nochmal ein bisschen drauf geguckt, also sozusagen Chancen, Risiken für sie, für den Club, für die Branche und werden abschließend natürlich urteilen nach dem 34. Spieltag, wenn 3 Heimspiele waren, wenn 2 komplizierte Auswärtsspiele waren, wenn sie insgesamt ihre Auftritte dann hatte, auch auf Pressekonferenzen, also dieses Ganze, was du ja selbst bestens weißt, ne, auf einer Pressekonferenz, ich vergleiche einfach nur, ich begleite seit 2 Jahren ungefähr die Frauennationalmannschaft und die Männernationalmannschaft schon ein bisschen länger. Ja, da sitzen halt gestern, wir sprechen ja Mittwoch, also Dienstagabend, 12, 14, 16 Reporterinnen, Reporter, auch deutlich mehr Reporterinnen vor Christian Wück. Wenn Julian Nagelsmann nach einem Quali-Spiel, WM-Quali-Spiel spricht, dann sitzen da 46 bis 49 plus Fotografen mal 3. Statt 3 sind es 9 oder 12 und so weiter. Ne? Also das heißt, jetzt sitzt sie beim U19-Spiel, interessiert fairerweise gar keinen.
Und auch die Zuschauer ist was ganz anders.
So, und Christian Wück hat es ja selber erlebt. Als U-Trainer ist es schon was anderes, als in der Frauennationalmannschaft zu sprechen, was ihn ja kommunikativ schon durchaus herausgefordert hat. So, Punkt. Bin ich mal gespannt, wie das dann ist, vor dem ersten Spiel, nach dem ersten Spiel bis zum Ende. Auch da wird man wahrscheinlich schon relativ schnell eine kleine Entwicklung sehen bei ihr. Könnte ich mir vorstellen.
Ich glaube tatsächlich, dass sie so gut vorbereitet ist und sich so klar ist in ihrem Anforderungsprofil des Jobs, dass es nicht viel Unterschied gibt zwischen der ersten und der letzten PK.
Das können wir ja nochmal vergleichen dann.
Ich bin sehr gespannt darauf. Also ich freue mich für sie. Ich kenne sie aus meinen Jugendzeiten sehr gut.
Hat sie ihr denn geschrieben?
Natürlich habe ich ihr geschrieben und ihr alles Gute gewünscht. Ja, sie hat auch geantwortet.
Nicht so wie Ann-Kathrin Berger.
Nicht so wie Ann-Kathrin Berger.
Hast du übrigens gesehen, kurzer Einwurf noch, dass Ann-Kathrin Berger von ihren Mitspielerinnen bei der Nationalmannschaft jetzt so ein T-Shirt geschenkt bekommen hat, wo so ein Goat, also so eine Ziege drauf ist und Goat draufsteht und sie es nicht so geil fand optisch. Kann man sich bei Instagram an. Fand ich lustig.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Sie mag das eigentlich nicht so im Mittelpunkt
hättest
zu stehen.
Hättest du es denn angenommen, das hässliche Goat-Shirt?
Ja, ich meine, annehmen musst du es ja in dem Moment. Ist ja die Frage, ob man es trägt. Aber ich glaube, sie hat ja auch sowas gesagt mit, sie kann es ja zum Schlafen tragen.
Also Goat im Antworten ist, liebe Grüße an der Stelle an Katrin Berger, nicht. Nicht bei WhatsApp zumindest. Marie-Louise Ether schon. Ja, sie wird sicherlich am Samstag, wenn sie dann erstmals im Mittelpunkt steht, unter ganz besonderer Beobachtung stehen. Und das final nochmal abschließend. Lässt sich halt schlicht nicht vermeiden, aufgrund der Umstände. Also da
und
sozusagen.
Sie wird es nicht an sich ranlassen. Sie wird es genauso nehmen wie ein U19-Spiel, ihre Arbeit machen und wird hauptsächlich das mit ihren Jungs auf dem Platz klären. Ich hoffe, dass man das auch sieht und dass sie genau dadurch erfolgreich ist. Und hoffentlich die Tür abschließend weit aufmacht für andere Frauen.
Das wäre zu wünschen. Mal gucken, was da bringt.
Für andere qualitativ gute Frauen. Ja, das können wir es noch einschieben.
Keine, genau. Das sollte sowieso über allem stehen. Sabrina Wittmann ist ja auch ein sehr gutes Beispiel, auch vor gar nicht langer Zeit irgendwie den Vertrag nochmal verlängert und so. Also das ist alles sehr gut. Nicht erfolgreich sind wir auf jeden Fall mit unseren Hot Takes. Ich hatte gesagt, 4 Gegentore kriegen Neuer, Nübel, Baumann. Genau 4. Und Baumann fing eigentlich gut an, hat schon mal 2 bekommen. Aber dann weder der VfB gegen HSV und auch der andere Hamburger Verein, St. Pauli, dann gegen die Bayern. Also die Hamburger haben sich gegen Bayern und Stuttgart kein einziges Tor erspielt. Und dementsprechend habe ich es wieder mal, ja, gelinde gesagt, verkackt.
Ja, bei mir lief es ja auch nicht besser. Ich habe ja gesagt, dass es einen Doppelpack von Abwehrspielerinnen gegen Österreich bei den Frauen gibt. Und es war auch nach der Ecke, wo auch Anyomi dann nachher die Torschützin ist, auch die Chance, dass es eine Abwehrspielerin macht. Aber es sollte so nicht sein. Ja, gehen wir doch mal weiter zur neuen Woche. Und da wir genau auf Marie-Louise Ether schauen, sage ich, dass der FC Union Berlin zu Hause mit Minimum 2 Toren Unterschied gewinnt.
Okay.
Und das gegen meinen alten Verein, den VfL.
Ja, genau. Okay, ich finde, das ist fast kein Hot-Take, das ist fast schon ein Cold-Take. Aber ich lasse es.
Ist denn dann, komm, dann.
Mit mindestens 2 Toren ist schon okay.
Wirklich?
Ja, das passt. Und dann, ich hatte eigentlich auch auf Union gesetzt, aber dann gehe ich jetzt zu den Frauen. Spiel 2 gegen Österreich, in Österreich. Deutschland gewinnt ohne Gegentor und es gibt einen Hattrick.
Ja, ich wollte gerade sagen, ohne Gegentor ist jetzt nach der Leistung von Österreich nicht unbedingt ein Riesen-Hot-Take, auch wenn sie 1 gekriegt haben, aber
ohne Gegentor das
und Hattrick ist.
Vor allem, wenn es so viele verschiedene Torschützen nochmal gibt. So, bevor jetzt hier Zuhörerin Nummer 1, Lieblingsgästin, keine Lust mehr hat, verabschieden wir uns. Hat Spaß gemacht. Wir schauen auf Union, wir schauen auf die Bundesliga. Wir werden dann auch, wenn wir erschienen sind, schon wissen, ob die Bayern im Halbfinale stehen und sich da duellieren mit dem Vorjahressieger PSG oder nicht. Ich würde sagen 90%, 95% wahrscheinlich, weil Real in München diesmal nichts holt. Aber gut, ist kein Hot-Take, weil...
Es ist kein Hot-Take. Bin gespannt. Also viel Spaß dabei, gute Fußballwoche und bis dahin. Ciao, ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.